ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Max Bauer und bei mir im Studio ist meine Kollegin Marit Brink. Hallo Marit.
Hallo Max.
Ja, Marit, wir hatten ja gut zu tun in den letzten Tagen. Die ARD-Rechtsredaktion musste wieder einmal viel berichten über die AfD. Es war für viele keine Überraschung, aber dennoch ein Paukenschlag. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die Partei als gesichert rechtsextremistisch ein. Bereits zuvor war die AfD als sogenannter Verdachtsfall vom Inlandsgeheimdienst beobachtet worden. Und jetzt haben die VerfassungsschützerInnen die Gewissheit, die Partei ist rechtsextremistisch, unter anderem, weil sie ganze Bevölkerungsgruppen wie Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund pauschal abwertet und Ängste und Ablehnung gegen diese Menschen schürt. So die Begründung der VerfassungsschützerInnen. Was bedeutet nun diese Einstufung für die Partei, die ja die zweitstärkste Fraktion im Deutschen Bundestag stellt? Und was bedeutet die Einstufung für ein mögliches Parteiverbotsverfahren gegen die AfD hier in Karlsruhe? Fragen, die wir nun klären wollen. Und dazu haben wir uns einen Gast in die Sendung geholt, und zwar Juraprofessor Markus Ogorek. Er ist Direktor des Instituts für öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität Köln. Guten Tag, Herr Ogorek.
Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, Herr Ogorek. Ich fange gleich mal an mit meiner ersten Frage. Ganz konkret, wir gehen mitten rein. Welche direkten Folgen hat die Einstufung durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch jetzt für die AfD als Partei, beispielsweise für ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz?
Also wie so häufig muss man hier sehr differenziert sich das Ganze anschauen. Die AfD ist ja seit 2019 eingestuft, damals noch als Prüffall, wurde dann im Jahr 2022 zunächst hochgestuft zum rechtsextremistischen Verdachtsfall und nun, 2025, ist es soweit, die Partei gilt aus Sicht des Verfassungsschutzes als gesichert extremistisch. Häufig hört man, nun ja, anders als bislang steht damit dem Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte Palette nachrichtendienstlicher Aufklärungsmethoden zur Verfügung. Aber bei Lichte besehen ist das gar nicht so. Denn wenn man in das Bundesverfassungsschutzgesetz hineinschaut und sich die einzelnen Befugnisnormen genauer ansieht, dann wird man unschwer erkennen, die Standardeingriffsschwelle in diesem Gesetz sind die tatsächlichen Anhaltspunkte. Das heißt, eine Beobachtung auch mit nachrichtendienstlichen Erkenntnismethoden darf erfolgen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung vorliegen. Und diese tatsächlichen Anhaltspunkte, die waren bereits gegeben mit der Verdachtsfalleinstufung. Denn tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne dieses Gesetzes ist, wenn man so mag, ein Synonym für den Verdachtsfall. Wenn jetzt also keine neuen Erkenntnismethoden gangbar sind, wenn die jetzt zulässig sind, was bedeutet dann diese Einstufung? Nun ja, wie bisher kann das Bundesamt beispielsweise Observationen durchführen? Wie bisher kann das Bundesamt V-Leute einsetzen? Klammer auf, das spielt bei sogenannten Legalisten, also der Beobachtung von legalen Verhaltensweisen, allerdings gar keine so große Rolle, Klammer zu. Wie bisher kann, wenn weitere Voraussetzungen vorliegen, also wenn es vor allen Dingen um staatsgefährdende Straftaten geht, auch eine Telefonüberwachung erfolgen. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Ganz einfach, der Unterschied spielt sich aber auf der Ebene der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Also alle diese Maßnahmen, wenn das Bundesamt halt Überwachungsmethoden einsetzt, sind natürlich verbunden mit ganz gravierenden Grundrechtseingriffen. Und die Verhältnismäßigkeitsprüfung setzt eine Abwägung voraus. Da haben wir auf der einen Seite Rechtspositionen der AfD, insbesondere die in Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Parteienfreiheit. Und auf der anderen Seite sozusagen als kollidierende Verfassungsposition haben wir das Erkenntnisinteresse des Staates, den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und nun mit der Hochstufung zur gesichert extremistischen Partei lässt sich der Einsatz von nachrichtendienstlichen Erkenntnismitteln halt leichter begründen.
Also das ist die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die sozusagen anders ablaufen würde im Hinblick auf die Mittel, die der Verfassungsschutz einsetzt. Eine andere Sache habe ich mich gefragt, was ist denn sozusagen mit den AfD-Parteimitgliedern jetzt? Wenn die zum Beispiel Beamte sind, Lehrer, Polizisten, bedeutet das jetzt automatisch etwas für sie? Also müssen die jetzt befürchten, dass sie disziplinarrechtliche Mittel verhängt bekommen gegen sie von ihrem Dienstherrn?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die die Partei zwar nicht unmittelbar betrifft, aber natürlich mittelbare Auswirkungen hat. Denn wenn jetzt in verschiedenen Kontexten die Mitglieder, die Funktionäre der Partei schlechter gestellt werden, dann betrifft das letzten Endes die Partei natürlich auch als solche. Und im Zentrum der Diskussion stehen natürlich jetzt die Reaktionen der Länder. Also was bedeutet das namentlich für Lehrerinnen und Lehrer? Was bedeutet das für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte? Und hier muss man zunächst einmal festhalten, dass Beamtinnen und Beamte natürlich in besonderer Weise unserem Rechtsstaat verpflichtet sein müssen. Das heißt, es genügt nicht für die Beamtinnen und Beamten, dass sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegenüber neutral sind, sondern wir, das Grundgesetz, erwartet von den betreffenden Personen mehr, nämlich ein aktives Eintreten für Demokratie und Rechtsstaat. Und damit ist es natürlich von vornherein völlig unvereinbar, wenn jetzt Beamtinnen und Beamten sich anschicken, den Rechtsstaat zu bekämpfen oder auszuhöhlen oder zu unterminieren. Jetzt habe ich heute bereits im Radio gehört, naja, die Einstufung der AfD zur gesichert extremistischen Partei, die habe zur Folge, dass gleichsam im Wege eines Automatismus jetzt Bewerber abgelehnt werden können, wenn sie Mitglieder der AfD sind, oder dass Beamtinnen und Beamte aus dem Dienst entfernt werden können, also disziplinarrechtlich. Und da muss ich ganz entschieden widersprechen. So einfach ist das nicht, sondern das Disziplinarrecht beruht immer, die Entscheidungen, die dort getroffen werden, immer auf einer Einzelfallentscheidung. Das heißt, letzten Endes wird der Dienstherr sich jeden einzelnen Fall genau anschauen müssen. Und da kann natürlich als erster Anhaltspunkt für eine verfassungsfeindliche Gesinnung die Mitgliedschaft in einer gesichert extremistischen Partei ins Spiel gebracht werden. Aber dann darf man nicht stehen bleiben, sondern man muss, ich sag mal, im Wege einer Gesamtschau ganz viele unterschiedliche Faktoren berücksichtigen. Welche können das sein? Welche Funktion hat der Beamte eigentlich? Also tritt er nach außen in Erscheinung oder sitzt er in seiner Amtsstube? Wie, in Anführungszeichen, politisch ist seine Tätigkeit? Gab es vielleicht mit Blick auf den betreffenden Beamten, mit Blick auf die betreffende Beamtin andere Dienstvergehen? Oder wenn wir jetzt die Polizisten in den Blick nehmen, die Polizei repräsentiert den Staat ja in ganz besonderer Weise. Die Polizei ist dazu ermächtigt, mit Befehl und Zwang, Anordnungen durchzusetzen. Polizisten sind Waffenträger. Die Lehrerinnen und Lehrer repräsentieren den Staat in ganz besonderer Weise, denn sie sollen ja in der Schule junge Menschen zu Staatsbürgern ausbilden. Und in diesen Kontexten kann man dann natürlich sagen, hier müssen wir ganz besonders strenge Maßstäbe anlegen. Und dann wird man von jedem einzelnen Beamten, von jeder einzelnen Beamtin verlangen müssen, dass sie sich distanziert, ja, von den verfassungsfeindlichen Positionen der AfD. Und wenn diese Distanzierung nicht gelingt, dann kann man in der Tat eine Entfernung aus dem Dienst in Betracht ziehen. Allerdings ist das kein Automatismus.
Genau, Sie hatten ja jetzt schon eben angesprochen, es kommt auf die ganz individuelle Betrachtungsweise des einzelnen Beamten an. Aber genau, Sie hatten jetzt auch gerade gesagt, dass eben man auch unterscheiden muss bei LehrerInnen oder eben PolizistInnen. Kann man da sagen, dass man bei bestimmten BeamtInnen eben genauer hinschauen muss und genauer prüfen muss, inwiefern irgendwie eine AfD-Mitgliedschaft unvereinbar mit ihrer Anstellung im Staatsdienst ist?
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also da wird man genauer hinschauen müssen bei solchen besonders exponierten Beamtinnen und Beamten. Und ich sag mal, die Maßstäbe können dann auch variieren. Und in der Tat, bei Polizistinnen und Polizisten in der Schule, bei Lehrerinnen und Lehrern, da würde ich auch dafür plädieren, besonders strikte und strenge Maßstäbe anzuwenden.
Und könnte man dann sagen, eben auch gerade in diesen besonderen Fällen bei PolizistInnen oder LehrerInnen, dass es für den Dienstherrn dann auch praktisch eine Pflicht gibt, also AfD-Mitglieder im Staatsdienst zu überprüfen?
Nun ja, ich glaube jetzt nicht, dass es anlasslos eine Totalüberprüfung aller Beamtinnen und Beamten geben wird, dass man jetzt in Erfahrung bringen wird, sind sie Parteimitglieder, ja oder nein. So wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Man wird einen Anfangsverdacht benötigen, aber die Schwelle dafür ist relativ gering. Und wenn so ein Anfangsverdacht besteht, dann wird man natürlich in eine sorgfältige, sehr genaue und möglichst umfassende Prüfung einsteigen. Und wenn dann der betreffende Beamte, die betreffende Beamte nicht in der Lage ist, diese Zweifel an der Verfassungstreue zu beseitigen, dann kann sogar eine Entfernung aus dem Dienst in Betracht kommen.
Das heißt, nur zu meinem Verständnis nochmal, die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall alleine ist noch nicht dieser Anfangsverdacht.
Das würde ich so sehen.
Ein zweiter Punkt, den man auch noch ansprechen könnte, ist jetzt das Waffenrecht. Wenn AfD-Mitglieder Waffen haben oder eine waffenrechtliche Erlaubnis bekommen wollen, dann müssen sie ja die sogenannte Zuverlässigkeit auch besitzen im waffenrechtlichen Sinne. Wird die sozusagen beeinflusst von der Einstufung als gesichert rechtsextremistischer Fall, Beobachtungsfall der ganzen Partei jetzt?
Ja, diese Diskussion rankt sich um § 5 Absatz 2 des Waffengesetzes. Dort ist eine Regelvermutung für die Unzuverlässigkeit geregelt. Und in der Tat ist es so, die Gerichte waren sich bislang uneins. Also es gibt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Das Verwaltungsgericht hat sich auf den Standpunkt gestellt, naja, wenn ich Mitglied bin einer Partei, die als Verdachtsfall eingestuft ist, dann reicht das bereits aus, ja, um eine waffenrechtliche Erlaubnis aufzuheben. Diese Entscheidung, der ist allerdings widersprochen worden. Die Gerichte im Osten haben es anders gesehen teilweise. Dort hat man die Verdachtsfalleinstufung, die es bei der AfD ja 2022 gegeben hat, nicht ausreichen lassen, sondern man hat mehr verlangt. Also sprich, die nun erfolgte Einstufung als gesichert rechtsextremistische Partei. Und von daher wird das jetzt Konsequenzen haben können. Also ich sage mal, AfD-Mitglieder, die Waffenbesitzer sind, die werden jetzt genauer in den Blick genommen. Und dort kann es tatsächlich jetzt zur Aufhebung von waffenrechtlichen Erlaubnissen kommen. Und das betrifft die Partei natürlich dann mittelbar, denn insgesamt, also spüren dann die einzelnen Parteimitglieder, der Druck erhöht sich, der Staat jetzt in Gestalt der jeweiligen Waffenbehörde, der schaut genauer hin. Von daher glaube ich, also das, was sich im Beamtenrecht und das, was sich im Waffenrecht abspielen wird, das sind keine Petitessen, sondern hier zeigt sich langsam immer deutlicher, dass der wehrhafte Rechtsstaat sich nicht alles bieten lässt.
Da frage ich auch wieder zu den Waffenbehörden. Inwiefern bedeutet diese Hochstufung der AfD jetzt als gesichert rechtsextremistisch eine Verpflichtung für die Behörden, da auch wirklich hinschauen zu müssen? Also man hat ja schon vor einiger Zeit gelesen, dass, glaube ich, in Thüringen die Landesregierung, damals unter Bodo Ramelow, glaube ich, genauer hingucken wollte, generell bei allen Waffenbehörden und die angewiesen hat, bei allen AfD-Mitgliedern genauer hinzuschauen. Ist das jetzt sozusagen auch eine Verpflichtung für die Behörden, von sich aus tätig zu werden?
Also ich würde im Waffenrecht insgesamt strengere Maßstäbe anwenden. Wir sind hier ja im Waffenrecht in einem Rechtsgebiet, bei dem im Grundsatz davon ausgegangen wird, dass die Berechtigung zum Besitz von Waffen eine Ausnahme ist. Wir Juristen sprechen vom repressiven Verbot mit Befreiungsvorbehalt. Das heißt, hier im Waffenrecht, angesichts der Gefahren, die von Schusswaffen halt insbesondere ausgehen können, da schaut man immer ganz streng und strikt hin. Und von daher glaube ich, dass die Waffenbehörden hier größere Spielräume haben, als dies etwa im Beamtenrecht möglich sein wird.
Kommen wir nochmal zurück zum Gutachten des Verfassungsschutzes und seiner Einstufung. Also der Verfassungsschutz hat ja die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, das Gutachten aber nicht veröffentlicht. Warum, würden Sie sagen, ist das der Fall?
Die AfD hat sich ja bereits beklagt. Wenn man das Radio anschaltet oder Podcasts hört, dann nimmt man zur Kenntnis, dass die AfD darauf verweist, nun ja, das Ganze ist ja politisch gesteuert. Außerdem, das fühlt sich an wie in einem Inquisitionsprozess, wie in einem Geheimprozess. Man weiß ja gar nicht so genau, was einem da eigentlich zur Last gelegt wird. Und schließlich, das dritte Argument, das ich jetzt bereits mehrmals gehört habe, lautet, nun ja, das BfV, das hat ja zurzeit gar keinen Präsidenten. Thomas Haldenwang ist ja zurückgetreten Und von daher handelt es sich ja um eine geradezu kopflose Behörde. Also diese Argumente, die klingen erstmal ganz eingängig, wenn man die so hört und man denkt da so, wie kann das eigentlich sein? Jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin in einem Strafprozess und man erklärt mir gar nicht so, was mir zur Last gelegt wird. Die AfD-Repräsentanten sprechen häufig auch von einer Anklage, die erhoben wird. Aber wenn man sich diese Argumente genauer anschaut, dann bleibt da eigentlich nicht so viel von übrig. Also ich beginne mal mit dem Geheimprozess, mit dem angeblichen Inquisitionsprozess. Dazu muss man wissen, dass auch in der Vergangenheit derartige Gutachten eigentlich nie veröffentlicht wurden. Das hat etwas zu tun mit dem Quellenschutz, soweit es um V-Leute geht. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, die V-Leute, die spielen eigentlich in Bezug auf die AfD gar nicht so die große Rolle. Aber es geht natürlich auch um den Schutz von nachrichtendienstlichen Erkenntnismethoden. Also wie gelangt eigentlich ein Geheimdienst an seine Informationen? Nun ist es so, dass bei Parteibeobachtungen das sogenannte OSINT eine große Rolle spielt, die Open Source Intelligence. Das heißt, also wie jeder Bürger, wie jede Bürgerin setzen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BfV an einen Computer und googeln, ja, und besuchen Telegram-Gruppen oder schauen bei LinkedIn nach, hören sich Reden an, werfen einen Blick in das Parteiprogramm. Das heißt, dieses Geheimhaltungsinteresse wird im Zweifel, was den Quellenschutz anbelangt und was den Schutz nachrichtendienstlicher Erkenntnismethoden anbelangt, gar nicht so groß sein. Deswegen könnte man sagen, naja, dann legt das Gutachten doch bitte auf den Tisch. Man muss natürlich auch noch im Hinterkopf haben, dass diese Veröffentlichung des Gutachtens, wo dann ja auch Namen genannt werden, mit Grundrechtseingriffen einhergeht. Also das könnte möglicherweise das Bundesamt dazu bewegen, davon abzusehen erstmal. Und außerdem hat ja die AfD bereits geklagt. Ja, sie hat einen Antrag gestellt auf vorläufigen Rechtsschutz. Und man möchte vielleicht auch das Verwaltungsgericht nicht unter Druck setzen. Die beiden anderen Argumente, wenn man sich die anschaut, sind ebenfalls meines Erachtens nicht valide. Also das Argument, das BfV, das Bundesamt für Verfassungsschutz, ist kopflos. Nun ja, es hat in der Tat gerade keinen Präsidenten, aber es hat ja zwei Vizepräsidenten, Silke Willems und Sinan Seelen. Und von daher glaube ich, es gibt zwar keinen Repräsentanten, der jetzt nach außen in diese Behörde vertreten könnte, aber natürlich bleibt so eine große Behörde wie das BfV in Köln weiterhin handlungsfähig, was ja auch die Hochstufung belegt. Und diese Mutmaßung, das Ganze sei politisch gesteuert worden, möglicherweise von Nancy Faeser, um sich sozusagen auf den letzten Metern der alten Regierung nochmal in Szene zu setzen oder auch attraktiv zu machen für ein etwaiges Ministeramt, das halte ich offen gesagt für abwegig. Denn die AfD ist nicht in der Lage bisher, das auch nur ansatzweise mit Tatsachen zu unterlegen. Das heißt, das ist eine Behauptung ganz einfach aus der Luft gegriffen. Und jeder, der weiß, wie in einem Ministerium gearbeitet wird, was so die Eigengesetzlichkeiten sind einer Tätigkeit in einem Ministerium, der versteht, naja, das BMI, das Bundesinnenministerium, das ist ein Riesenhaus, das ist ein großer Apparat, das BfV, das ist eine Riesenbehörde und sie können in solchen Behörden nichts geheim halten. Ja? Am Ende des Tages wird, wenn es so eine politische Einflussnahme gegeben hätte, so etwas wird immer durchgestochen. Und ich persönlich glaube, so dumm, ja, da Einfluss zu nehmen, da den Versuch zu unternehmen, das BfV politisch zu instrumentalisieren, so dumm kann kein Mensch sein. Im Übrigen halte ich die Ministerin in diesem Punkt für absolut glaubwürdig.
Sie hatten ja jetzt gesagt, ich würde da gerne noch mal kurz drauf eingehen, dass vielleicht der Verfassungsschutz mit der Nichtveröffentlichung nicht auch das Verwaltungsgericht noch weiter unter Druck setzen will. Wie genau meinen Sie das? Also wie könnte denn diese Veröffentlichung das Verwaltungsgericht unter Druck setzen?
Ja, ganz einfach. Man muss sich dann vorstellen, dann wird natürlich die AfD die drei schwächsten Argumente aus dem Gutachten herausnehmen und das in den sozialen Medien breitflächig bearbeiten und sagen, ja, es kann doch nicht sein, dass jetzt dieser Punkt, der eigentlich überhaupt nicht valide ist, der so schwach ist, dass der jetzt zur Grundlage genommen wird, uns in Anführungszeichen anzuklagen und hochzustufen. Und dann wird möglicherweise die Behörde ihrerseits in die Position kommen, sich verteidigen zu müssen. Und die argumentiert dann mit anderen Zitaten aus dem Gutachten oder Pressevertreter oder Politiker konkurrierender Parteien. Das heißt, man hat dann einen politischen Diskurs, der im Grunde die Beweiswürdigung in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren vorwegnimmt. Und am Ende des Tages, davon gehe ich ganz fest aus, würden die Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichts Köln sich davon nicht beeindrucken lassen. Aber es ist insgesamt eine unangenehme Situation natürlich für Richter, wenn jetzt sozusagen in der öffentlichen Meinung schon eine bestimmte Position determiniert wird, wenn dann am Ende des Tages es in ganz vielen Medien heißt, man müsse die Beweislage in dem einen Sinne verstehen oder in dem anderen Sinne deuten, das ist nicht schön. Und das könnte ein Argument auch dafür sein, dass das BfV bislang davon absieht, dieses Gutachten zu veröffentlichen. Ich persönlich, jetzt als Rechtswissenschaftler, empfinde die Situation auch als unbefriedigend. Das sage ich Ihnen ganz offen. Natürlich, ich sage mal, Verfassungsschutz, das ist nicht nur eine Aufgabe des Verfassungsschutzes, also des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der 16 Landesverfassungsschutzbehörden, sondern Verfassungsschutz ist ja bei Lichte besehen eine Aufgabe eines jeden einzelnen Staatsbürgers, einer jeden einzelnen Staatsbürgerin. Und damit wir alle Verfassungsschutz betreiben können, insbesondere an der Wahlurne, müssen wir natürlich informiert sein. Also deswegen kann ich das sehr gut nachempfinden, dass viele Menschen jetzt auch sagen, ja, wir würden es gerne lesen, wir würden es gerne sehen, wir möchten uns unmittelbar einen Eindruck verschaffen. Aber Schutz der Persönlichkeitsrechte derjenigen, die in dem Gutachten genannt werden. Man möchte das gerichtliche Verfahren möglichst unbeeinflusst lassen. Und das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Quellenschutz und Schutz der nachrichtendienstlichen Erkenntnismittel, das sind Argumente, die sprechen dagegen. Man sollte vielleicht allerdings in Erwägung ziehen, ob man nicht so eine Art Reader's Digest, ne, so eine Kurzfassung des Gutachtens, die dann vielleicht nur 20 Seiten hat oder 30 Seiten hat und nicht über 1000 Seiten hat, ob man sowas nicht erstellt, ganz einfach, um das berechtigte Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit zumindest ein Stück weit zu befriedigen.
Ja, das wäre für uns alle sicher zumindest eine gute Grundlage auch für die Debatte. Sie haben jetzt ganz kurz die Richterinnen und Richter am Verwaltungsgericht Köln angesprochen und das kommende Verfahren dort. Wie ist das denn da mit dem Gutachten, also in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren dann? Da wird das doch eine große Rolle spielen und die Richter müssen ja wissen, was da drin steht, oder?
Ja, das ist richtig. Und auch hier bemühen sich AfD-Politiker, Einzelne, gerade darum, ein bestimmtes Narrativ in die Welt zu setzen, dem ich als Rechtswissenschaftler nur entschieden widersprechen kann. Im Verwaltungsprozess gilt ja der Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, das Gericht ist von Amts wegen dazu berufen und verpflichtet, den Sachverhalt auszuleuchten, und zwar umfassend. Und nach § 99 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung bedeutet das, dass die Behörden, also das ist jetzt das beklagte BfV, zur Vorlage von Urkunden und Akten verpflichtet ist. Jetzt hatten wir ja gerade schon über Geheimhaltungsinteressen des Nachrichtendienstes gesprochen. Und das berücksichtigt die Verwaltungsgerichtsordnung, die VWGO, auch, nämlich in § 99 Absatz 1 Satz 2. Dort ist dann vorgesehen, dass die zuständige oberste Aufsichtsbehörde, also das BMI, das Bundesinnenministerium, ein Vorlageverweigerungsrecht hat, wenn man sagt, wir können eigentlich diese Informationen nicht rausgeben. Das gefährdet beispielsweise V-Leute. Das ist ja nicht so ein relevanter Gesichtspunkt jetzt bei politischen Parteien. Oder diese Information lässt halt Rückschlüsse darauf zu, wie ein Nachrichtendienst arbeitet. Aber auch in dieser Situation, dass sich das BMI auf ein Vorlageverweigerungsrecht beruft, läuft nicht darauf hinaus, dass die AfD rechtsschutzlos dastünde. Dafür gibt es ein besonderes Verfahren, das in § 99 Absatz 2 VWGO geregelt ist, das sogenannte In-Kamera-Verfahren, das dann stattfindet vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster, für das es einen eigenen In-Kamera-Senat gibt, der dann sich die Unterlagen anschaut, ohne mündliche Verhandlung, und darüber unabhängig befindet, ob die Behörde sich auf das Vorlageverweigerungsrecht berufen kann oder ob sie es halt nicht kann. Und selbst für den Fall, dass das OVG Münster sagt, okay, aus bestimmten Gründen, Geheimhaltungsgründen, muss die Behörde die Unterlagen dem Verwaltungsgericht nicht zur Verfügung stellen, dem Verwaltungsgericht in Köln, selbst in diesem Fall führt dies nicht notwendigerweise prozessual zu einer Schlechterstellung der AfD, weil natürlich das Gericht den Umstand, dass jetzt bestimmte Unterlagen nicht vorliegen, berücksichtigen wird bei der Beweiswürdigung. Das heißt, wenn die Unterlagen nicht da sind, dann wird die Darlegungs- und Substanzierungslast der Klägerin, also der AfD, dramatisch abgesenkt. Vor dem Hintergrund kann ich die Argumentation der AfD im Grunde überhaupt nicht verstehen.
Herr Ogorek, Sie haben uns jetzt schon tief mit reingenommen in sozusagen diesen kommenden Prozess, in dieses verwaltungsgerichtliche Verfahren. Lassen Sie uns jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs ein bisschen switchen und wirklich mal gucken, was bedeutet diese Hochstufung der AfD jetzt als gesichert rechtsextremistisch für die politische Arbeit der Partei und für die politische Debatte insgesamt. Es ist ja so, die AfD ist jetzt zum dritten Mal in den Deutschen Bundestag gekommen und es gibt ja auch eine parteinahe Stiftung, wie bei anderen Parteien auch. Sie hat den Namen Desiderius Erasmus Stiftung und die ist jetzt eigentlich nach den Regeln für die parteinahen Stiftung berechtigt, auch Anspruch auf Fördergelder zu bekommen und das ist ja im Vergleich zur Parteienfinanzierung wirklich sehr, sehr viel Geld. Wirklich im gesamten Umfang für alle parteinahen Stiftungen mehrere hundert Millionen Euro. Und jetzt ist aber die Möglichkeit auch gegeben seit einiger Zeit, dass man bei Parteien, die sozusagen verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, dass man da den parteinahen Stiftungen eigentlich diese Fördergelder auch vorenthalten kann. Was bedeutet jetzt die Hochstufung der AfD für die Desiderius Erasmus Stiftung?
Ja, also in der Tat ist es so, dass die politischen Parteien in Deutschland, die größeren politischen Parteien, dass sich in deren Umfeld ja politische Stiftungen bewegen, also das sind eigentlich gar keine Stiftungen, von der Rechtsform her sind die meisten dieser sogenannten Stiftungen eingetragene Vereine. Ich greife jetzt mal als Beispiel heraus die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung oder, das werden auch viele Hörerinnen und Hörer kennen, die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Und so eine Stiftung zur politischen Bildungsarbeit, besitzt auch die AfD, Desiderius Erasmus Stiftung. Man muss dazu wissen, dass diese Stiftungen finanziell, personell eigentlich unabhängig sind, organisatorisch auch, unabhängig von der Partei, in deren Umfeld sie sich bewegen. Aber die Stiftungen sind von den jeweiligen Parteien anerkannt worden. Und jetzt stellt sich in der Tat die Frage, kann man eigentlich dieser Desiderius Erasmus Stiftung den Geldhahn abdrehen? Die Stiftungsfinanzierung hat das Bundesverfassungsgericht vor kurzem beschäftigt. Das liegt jetzt ungefähr ein Jahr zurück. Und in der Folge einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat der Bundestag ein sogenanntes Stiftungsfinanzierungsgesetz erlassen. Und dieses Stiftungsfinanzierungsgesetz enthält verschiedene Tatbestände, Voraussetzungen vor, unter denen Stiftungen der Zugang zu diesem Geldtopf versagt werden kann. Also Stiftungen können von der Förderung ausgeschlossen werden. Und da ist natürlich eine Voraussetzung, die Stiftung selber ist verfassungsfeindlich. Ja. Diese Situation haben wir allerdings nicht mit Blick auf die Desiderius Erasmus Stiftung, denn das Gutachten des Verfassungsschutzes und die Hochstufung, die bezieht sich ja als Vereinigung nicht auf die Desiderius Erasmus Stiftung, sondern sie bezieht sich auf die Partei, die Bundespartei AfD. Nun ist es aber so, dass Stiftungen auch dann der Geldhahn zugedreht werden kann, wenn die politische Strömung, für die sie stehen, also wenn die politische Strömung, die durch die Stiftung repräsentiert wird, verfassungsfeindlich ist. Und jetzt werden sich die Rechtsgelehrten, Juraprofessoren und Richter in Zukunft vermutlich den Kopf darüber zerbrechen müssen, was heißt das eigentlich, die politische Grundströmung, für die die Stiftung steht? Ist das dann die AfD als Partei? So steht das nicht im Stiftungsfinanzierungsgesetz. Da ist etwas weicher, etwas weiter vielleicht sogar formuliert, die politische Grundströmung. Von daher, letzten Endes werden das die Gerichte entscheiden müssen, also ob die Hochstufung der AfD zur gesichert extremistischen Partei jetzt genug hergibt, um auch der Desiderius Erasmus Stiftung den Geldhahn zuzudrehen. Aber ich persönlich würde sagen, die Luft wird eng, denn natürlich befindet sich diese Desiderius Erasmus Stiftung in einer ganz besonderen Nähebeziehung zur AfD. Man muss nur mal das Programm sich anschauen, der Desiderius Erasmus Stiftung, wer da so auftritt, welche Thesen da vertreten werden. Also da wird sich kaum von der Hand weisen lassen. Es ist ja auch die Stiftung der AfD, da wird sich kaum von der Hand weisen lassen, dass es diese Nähebeziehung gibt. Und selbst wenn man jetzt sagt, naja, Strömung, das ist ein etwas weiterer, weicher Begriff, da wird nicht konkret auf die betreffende Partei abgestellt, wahrscheinlich ist sozusagen die AfD eine Manifestation, eine Personifizierung, eine Verkörperung, eine Materialisierung dieser politischen Strömung. Von daher würde ich sagen, also wenn das zum Schwur kommt vor den Gerichten, gehe ich davon aus, dass die Erfolgsaussichten der Desiderius Erasmus Stiftung, sich gegen eine Aberkennung der Zuwendungen zu wehren, eher schlecht sind.
Jetzt wurden ja mit der Veröffentlichung vom Gutachten vom Verfassungsschutz die Stimmen immer lauter, dass man doch ein Parteiverbotsverfahren anstreben sollte vorm Bundesverfassungsgericht. Dabei muss man ja jetzt erstmal nochmal unterscheiden. Erstmal das Gutachten vom Verfassungsschutz und eben ein Parteiverbotsverfahren sind eben unterschiedliche Dinge. Aber nochmal ganz genau, um die AfD zu verbieten, welche Voraussetzungen müssten dafür vorliegen? Welche Punkte müssten erfüllt sein, damit man sagen könnte, die AfD muss verboten werden?
Also das Grundgesetz selber sieht ja im Sinne einer wehrhaften Demokratie die Möglichkeit vor, Parteien zu verbieten. Das ist in Deutschland auch schon mal passiert. 1952 ist die SRP, die Sozialistische Reichspartei, verboten worden. Das war eine Nachfolgeorganisation der NSDAP. 1956 ist die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, verboten worden. Und dann gab es ja zwei weitere Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Einmal das Verfahren zur NPD im Jahr 2003. Das ist eingestellt worden, weil der Verfassungsschutz zu stark durch V-Leute in dieser Partei vertreten war. Und die Richterinnen und Richter in Karlsruhe dann gesagt haben, wir wissen eigentlich so gar nicht genau, wer spricht da zu uns. Ist das die NPD oder ist das der Verfassungsschutz? Und dann gab es 2017 die zweite Entscheidung. Und auch da ist das Parteiverbot gescheitert, weil man gesagt hat, die NPD ist so klein, es fehlt so an der Potenzialität, die Partei hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie den Umsturz irgendwie jetzt in Deutschland durchzuführen. Voraussetzung für ein solches Parteiverbot, das hat sich im Rahmen dieser vier Entscheidungen so herauskristallisiert, ist zweierlei. Erstens muss die betreffende Partei verfassungsfeindlich sein. Das heißt, sie muss in ihrer Breite, in ihrer Gänze darauf ausgerichtet sein, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder abzuschaffen. Und freiheitliche demokratische Grundordnung, das meint in diesem Kontext die Menschenwürdegarantie. Es meint aber auch Kernelemente des Rechtsstaatsprinzips und des Demokratieprinzips. Das ist die erste Voraussetzung, die Verfassungsfeindlichkeit der betreffenden Partei. Die zweite Voraussetzung ist dieses von mir gerade genannte und 2017 vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Kriterium der Potenzialität. Das heißt, das kann man vielleicht übersetzen in Relevanz. Also die Partei muss relevant sein. Sie darf sozusagen nicht zu randständig sein. Ich sag mal, ganz, ganz kleine Parteien mit verfassungsfeindlichen Ideologien, die muss eine, ich sag mal, gesunde und vitale Demokratie hinnehmen. Und dieses zweite Kriterium der Potenzialität spielt bei der AfD keine große Rolle. Denn natürlich hat die AfD das Potenzial, den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat umzubauen. Ich meine, sie ist im Europaparlament vertreten, sie ist in den Landtagen vertreten, sie ist im Bundestag vertreten, sie ist die größte Oppositionsfraktion. Also sie ist wirkmächtig, auch auf kommunaler Ebene. Das sind alles so Gesichtspunkte, die für die Potenzialität streiten. Das heißt, die Musik spielt hier bei dem ersten Kriterium, nämlich der Frage nach der Verfassungsfeindlichkeit.
Wenn die Musik sozusagen bei diesen Inhalten spielt, die verfassungsfeindlichen oder möglicherweise verfassungsfeindlichen Ziele der AfD, welche Rolle spielt jetzt das Gutachten dann?
Nun ja, das Gutachten ist eine in besonderer Weise tatsachenfundierte Einschätzung einer Bundesoberbehörde. Das heißt, das Gutachten für sich genommen führt jetzt nicht im Wege eines Automatismus zu einem Parteiverbot. Das Gutachten ist selbstredend auch nicht bindend für das Bundesverfassungsgericht, sondern das Gutachten ist ein Gutachten einer Behörde. So, trotzdem ist es nicht irrelevant, denn dieses Gutachten kann natürlich durch die antragsberechtigten Verfassungsorgane, so ein Parteiverbotsverfahren kann ja auf Bundesebene nur eingeleitet werden von der Bundesregierung, vom Bundestag und vom Bundesrat. Und für diese Verfassungsorgane ist ein solches Gutachten natürlich eine Erkenntnisquelle. Ja, denn auf über 1000 Seiten, wenn sozusagen ganz feinmaschig und akribisch Material zusammengetragen wurde, dann wird man diese Informationen in einem späteren Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, so es das geben sollte, auch verwerten können. Das heißt, es ist jetzt aus Sicht des Verfassungsschutzes erstmal die Feststellung, wir als Verfassungsschutz, wir als Behörde halten die AfD für gesichert extremistisch. Ob sich dann auch die Richterinnen und Richter in Karlsruhe diese Position zu eigen machen, das kann natürlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand beantworten. Denn wir alle, Sie und ich, wir kennen ja das Gutachten überhaupt nicht. Wir wissen nicht, was drinsteht und wie belastbar diese Informationen sind. Aber der Druck auf die politischen Entscheidungsträger wird natürlich steigen.
Herr Okorek, lassen Sie uns da nochmal bleiben bei diesem inhaltlichen Punkt der Frage, verfassungsfeindliche Ziele, möglicherweise verfassungsfeindliche Ziele der AfD. Machen wir einen Gedankensprung, überlegen uns, es gibt jetzt dieses Verfahren, der Antrag ist gestellt, es kommt zum Verfahren in Karlsruhe, es gibt eine mündliche Verhandlung, es wird alles auf den Tisch gelegt, es gibt eine Antragsschrift, das Gutachten spielt auch eine Rolle dabei, das, was der Verfassungsschutz jetzt gesammelt hat. Was würden Sie sagen, ist da wirklich dann in so einem Verfahren der inhaltliche Knackpunkt? Weil man hört ja immer, die AfD, sie schreibt wirklich verfassungsfeindliche Ziele nicht in ihre Programme. Es wird dann sehr stark auf Äußerungen, auf das tatsächliche Handeln, auch zum Beispiel ja, Social-Media-Aktivitäten der Partei ankommen. Und dann hört man immer wieder, zentral ist der Volksbegriff. Es darf eben kein rassistischer, kein ethnisch-biologistisch aufgeladener Volksbegriff sein. Denn wenn man solchen Volksbegriff hat, geht das einher in der Politik der AfD mit der Herabwürdigung von Menschengruppen. Würden Sie auch sagen, das ist der inhaltliche Knackpunkt, um der AfD verfassungsfeindliche Ziele nachzuweisen? Und anders gewendet, wie kann man das denn machen in einem Verfahren der Partei, solche verfassungsfeindlichen Ziele und Inhalte wirklich nachzuweisen?
Normalerweise ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht nur über Rechtsfragen entscheidet. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist, jetzt in Anführungszeichen, eine Rechtsmittelinstanz, wo man sich halt darüber Gedanken macht, ob bestimmte Entscheidungen staatlicherseits oder Gerichtsentscheidungen, ob die mit der Verfassung vereinbar sind. Das heißt, man schaut sich die Rechtslage an. Das Parteiverbotsverfahren ist grundlegend anders, denn hier agiert das Bundesverfassungsgericht als eine echte Tatsacheninstanz. Das heißt, man müsste Beweis erheben. Und da stellen sich natürlich schwierige Zurechnungsfragen. Also beispielsweise sagt Alice Weidel in Bezug auf den ethnisch-kulturellen Volksbegriff, der im Zentrum wohl des nun erstellten Gutachtens steht, nun ja, wir würden alle Deutschen ja, so wie wir jemals an die Regierung kommen, wir würden die gleich behandeln, unabhängig davon, ob sie jetzt einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Und wenn man in das Parteiprogramm der AfD hineinschaut, dann ist es auch schwierig, da etwas zu finden, was mit dem Grundgesetz inkompatibel ist. Also das ist der große Unterschied zur NPD. Ich sag mal, das NPD-Parteiprogramm, das las sich wie das Parteiprogramm der NSDAP aus dem Jahr 1920. Ja? Da gab es offenen, kruden, krassen Antisemitismus. So funktioniert das nicht bei der AfD. Wenn man auf die Website der AfD sieht, dann sieht man irgendwie in großen Lettern, wem fühlen wir uns verpflichtet? Doppelpunkt irgendwie dem Amtseid der Mitglieder der Bundesregierung. Ja? Also diese Partei gibt sich einen ganz verfassungskonformen Anstrich. Das heißt, das Bundesamt für Verfassungsschutz musste deshalb tiefer schauen. Es konnte sich nicht damit begnügen, einfach nur einen Blick in das Parteiprogramm zu werfen oder sich Parteitagsbeschlüsse anzuschauen, die natürlich völlig, in der Regel völlig integer sind. Beispielsweise gibt es ein Buch von Maximilian Krah. Da wird das relativ deutlich, indem er schreibt, nun ja, europäische Identität beruht, so Krah, auf griechischem Denken, römischem Recht, christlichem Glauben, aufklärerischer Rationalität und, dann sagt er, demselben europäisch-weißen Menschenschlag. Das heißt, dass Menschen mit Migrationshintergrund keine europäische Identität haben können, dass sie keine Europäer sein können. Und wenn sie keine Europäer sein können, dann können sie auch keine Deutschen sein. Und das führt in gewisser Weise in gerader Linie zu dem in der AfD vertretenen sogenannten ethnisch-kulturellen Volksbegriff. Die AfD differenziert in der Sache zwischen echten Deutschen, also genuinen Deutschen, autochthonen Deutschen oder in Anführungszeichen Biodeutschen. Das sind dann diejenigen, die wirklich zum deutschen Volk gehören. Und auf der anderen Seite sagt man, da gibt es die Gruppe der Passdeutschen. Die gehören nicht notwendigerweise zum deutschen Staatsvolk. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wann soll denn eigentlich jemand mit einem Migrationshintergrund, der einen deutschen Pass hat, zum wirklichen, echten deutschen Volk gehören. Und da sind die Antworten in der AfD ganz unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, naja, das hänge dann ab vom Assimilierungsgrad. Ne? Das wirft natürlich die Frage auf, ja, wie assimiliert muss ich denn sein, um dann endlich als Deutscher zu gelten? Und wer beurteilt eigentlich, ob ich hinreichend assimiliert bin? Beurteilt das die AfD? Ja? Und dieser ethnisch-kulturelle Volksbegriff ist nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster, die ergangen ist im letzten Jahr zur Verdachtsfalleinstufung der AfD, mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes unvereinbar. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Punkt, der zur Verfassungsfeindlichkeit der AfD führen kann.
Ja, ich muss da nochmal einhaken, Herr Ogurek. Assimilierungsgrad, haben Sie gerade gesagt, dieses Wort der AfD, ein unheimliches Wort. Aber ich frage mich trotzdem nochmal, Sie haben jetzt gesagt, wie läuft das ab vor dem Bundesverfassungsgericht? Denn wenn ich Ihnen jetzt so folge, dann schreibt die Partei was anderes in ihre Programme, als sie sagt. Stichwort Assimilierungsgrad. Also im Grunde müsste ich doch wirklich sehr aufwendig einer ganzen Partei zurechenbar als gesamte Strömung, Tendenz, ja, massenhaftes Lügen nachweisen. Politische Lüge.
Genau so ist es. Und das macht die Aufgabe so herausfordernd aus Sicht des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und nicht ohne Grund umfasst das nun vorliegende Gutachten mehr als 1000 Seiten, wie man der Presse entnehmen kann. Das heißt, da wird der Verfassungsschutz sehr akribisch Belege gesammelt haben. Das heißt, Social-Media-Beiträge. Man wird Reden ausgewertet haben. Man wird Gespräche geführt haben mit AfD-Mitgliedern, vielleicht auch mit AfD-Funktionären, die Informationen an den Verfassungsschutz weitergeben. Man muss sozusagen den Versuch unternommen haben, einen Blick zu werfen hinter verschlossenen Türen. Deshalb ja auch der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, weil sozusagen nach außen hin die Partei natürlich ein evidentes Interesse hat, möglichst verfassungstreu dazustehen. Und dann stellen sich immer noch schwierige Zurechnungsfragen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise auf einer Demonstration der AfD sind und da steht jemand auf der Bühne und der sagt etwas Verfassungsfeindliches. Der ist aber vielleicht gar kein AfD-Mitglied oder selbst wenn er AfD-Mitglied ist, bedeutet das jetzt, dass sich die AfD eine jede Aussage eines jeden Mitglieds wirklich zurechnen lassen muss? Und selbst bei Funktionären, bei Funktionsträgern, also muss jetzt wirklich die AfD haften, also kann sie in Haftung genommen werden für jede Aussage von jemandem, der auf lokaler Ebene unterwegs ist. Und das sind ganz schwierige Bewertungsprozesse. Und das Bundesverfassungsgericht müsste dann die einzelnen Belege auswerten und sich jedes Mal die Frage stellen, lassen diese Informationen, lassen diese Aussagen den Rückschluss zu, dass die Partei als solche in ihrer Breite verfassungsfeindlich ist. Und nur dann kann die Partei insgesamt verboten werden.
Ja, jetzt ist ja der eine Pfad eben dieses Parteienverbotsverfahren. Und seit 2017 gibt es ja auch eine andere Möglichkeit. Und zwar kann man eine Partei nicht nur verbieten, sondern ihr auch die Parteienfinanzierung entziehen. Das Ganze hat man ja gemacht, weil Karlsruhe 2017 gesagt hat, die rechtsextremistische NPD ist zwar verfassungsfeindlich, aber eben politisch zu unbedeutend, um sie ganz zu verbieten. Aber eben mit staatlichen Mitteln wollte sie man dann auch nicht weiter unterstützen oder das eben verhindern. Wie wäre das denn? Also könnte man die AfD von der Parteienfinanzierung ausschließen und wäre das praktisch ein milderes Mittel zum Parteienverbot?
Also ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für diese Frage, weil ich nämlich selber bei der Lektüre von Tageszeitungen oder beim Hören von Podcasts ganz viel Unsinn dazu gelesen und gehört habe. Dieses Finanzierungsausschlussverfahren, das in der Tat ein relativ neues Instrument ist, hat anders als das Parteiverbotsverfahren weniger Voraussetzungen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ein Parteiverbot möglich ist unter zwei Voraussetzungen, nämlich erstens der Nachweis der Verfassungsfeindlichkeit der betreffenden Partei in ihrer Breite und zweitens die Potentialität, also die Relevanz der Partei, die bei der AfD ja keine Rolle spielt. Die AfD ist relevant. Das heißt, zwei Voraussetzungen, Verfassungsfeindlichkeit plus Relevanz. Und jetzt haben, nachdem dann dieses Finanzierungsausschlussverfahren eingeführt wurde, haben viele gesagt, beispielsweise Markus Söder, nun ja, dieses Finanzierungsausschlussverfahren, das ist doch jetzt ein probates Mittel gegenüber der AfD, das ist ja milder, das heißt, man genügt auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und, Zitat, das könne jetzt eine Blaupause sein im Umgang mit der AfD. Und das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, weil das Finanzierungsausschlussverfahren, wie gesagt, weniger Voraussetzungen hat. Aber es hat halt eine Voraussetzung, eine ganz zentrale Voraussetzung, nämlich die Verfassungsfeindlichkeit der betreffenden Partei. Und gerade die Verfassungsfeindlichkeit der AfD ist ja der Punkt, der umstritten ist. Also der Nachweis der Verfassungsfeindlichkeit soll ja, oder das BfV will ja gerade den Nachweis der Verfassungsfeindlichkeit mit diesem umfänglichen Gutachten führen. Aber das Finanzierungsausschlussverfahren ist jetzt sozusagen keine low-hanging fruit. Ja, das ist jetzt sozusagen nicht einfacher zu realisieren, weil dort genauso wie in einem Parteiverbotsverfahren mit genau denselben strengen Maßstäben die Richterinnen und Richter sich mit der Frage beschäftigen müssen, ist die AfD in ihrer Gänze verfassungsfeindlich oder ist sie es nicht?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, Herr Ogorek. Und ich habe es nochmal verstanden, wirklich, dass es eigentlich genau gleich schwer ist, der AfD sozusagen die staatlichen Mittel zu streichen und sie zu verbieten. Ein zweiter Punkt, den wir vielleicht auch nochmal klarstellen müssen, da habe ich auch viel gehört in den letzten Tagen, was nicht ganz so juristisch korrekt war. Sie haben diese zwei Voraussetzungen hier genannt. Einmal die verfassungsfeindlichen Ziele, die eine Partei haben muss, um verboten zu werden. Und dann auch die Potenzialität. Also sie muss politisch gefährlich sein, könnte man auch sagen. Sie muss die Potenzialität, die Möglichkeit haben, dass da die Chance besteht, dass sie ihre Ziele auch umsetzen kann. Jetzt gibt es ja noch ein drittes Kriterium. Ich glaube, in dem KPD-Verbotsverfahren wurde das entwickelt. Da hieß es, eine Partei muss ihre verfassungsfeindlichen Ziele auch aggressiv kämpferisch verfolgen. Und da kann man jetzt oft hören, ja, die Grenze zum Parteienverbot, das ist die Gewalt. Also nur wenn eine Partei sozusagen wirklich auf der Straße randaliert und revolutionsartig vorgeht auf den Straßen, nur dann kann sie verboten werden. Das ist aber ausdrücklich nicht so, oder?
Der Begriff kämpferisch-aggressiv, der taucht im Grundgesetz nicht auf. Wenn die Hörerinnen und Hörer sich vielleicht die Zeit nehmen, einfach mal in den Artikel 21 Absatz 2 hineinzuschauen. Da heißt es, ich versuche das mal jetzt so aus dem Gedächtnis wiederzugeben, dass Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhängerschaft darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, oder den Bestand der BRD zu gefährden, verfassungswidrig sind. Und bei der Frage kämpferisch-aggressiv ist das eine Voraussetzung, um diesen Passus darauf ausgehen. Was bedeutet darauf ausgehen? Wann geht eine Partei darauf aus, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen? Und in älteren Entscheidungen, also insbesondere in der KPD-Entscheidung, die ich schon erwähnt hatte aus dem Jahr 1956, da ist halt diese Formulierung darauf ausgehen, wird sehr restriktiv verstanden, im Sinne von kämpferisch-aggressive Grundhaltung gegenüber dem freiheitlichen Rechtsstaat. Und wenn man kämpferisch-aggressiv hört, dann denkt man erstmal so an Barrikadenkämpfe, Leute mit Fackeln in der Hand, ja, die sozusagen in Richtung Parlament ziehen. In neueren Entscheidungen sieht das Bundesverfassungsgericht das aber differenzierter in den NPD-Entscheidungen und spricht nicht mehr ausschließlich von kämpferisch-aggressiv, sondern spricht von einem systematischen und planvollen Vorgehen. Und dass die AfD ihre politischen Ziele systematisch und planvoll verfolgt, daran kann meines Erachtens nicht gezweifelt werden.
Soweit Markus Ogorek. Er ist Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität Köln. Ja, und wir haben hier im Podcast gesprochen über die Einstufung der AfD, der Bundespartei, als gesichert rechtsextremistisch und über die Folgen, vor allem auch für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren hier in Karlsruhe. Herr Ogorek, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.